Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wo liegt der Schatz begraben? Das ist die heutige Überschrift der Predigt. Wo liegt der Schatz begraben? Abgeleitet von einem Sprichwort, wo liegt der Hund begraben oder da liegt der Hund begraben. Und auch dem Predigttext, bei dem es um einen Schatz geht. Die Frage, wo liegt der Hund begraben, ist die Frage nach dem Kern einer Sache. Also worum geht es? Wo liegt die Ursache oder wo liegt der Grund einer Sache? Oder auch das Problem bzw. die Lösung einer Sache? Wo ist die zu suchen oder zu finden? Und genau davon handelt heute der Predigttext. Es geht um einen Schatz, der mehr oder weniger begraben ist. Und es geht um den Kern oder die Kernsache des Evangeliums, um den wahren Schatz im Leben, um das, wonach letztlich alle Menschen suchen. Wir lesen 2. Korinther 4, Verse 5 bis 11. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen. Damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Paulus schreibt diesen Korintherbrief, den 2. Korintherbrief, wie der Name schon sagt, an die Korinther in Korinth. Der 2. Korintherbrief ist der wohl drittgrößte Brief im Neuen Testament, von der Länge eben her. Und ihm geht mindestens der 1. Korintherbrief voraus. Paulus schreibt an Christen in dieser Hafenstadt und Handelsstadt Korinth, die wohl in der Antike damals eine der bedeutendsten Handelsstädte im Weltgeschehen, im Mittelmeerraum, im Mittelpunkt gewesen ist. Korinth ist, ihr habt ja, oder viele haben in ihren Bibeln hinten die Karte, ist der Verbindungspunkt wie die Brücke zwischen Ost und West und auch zwischen Nord- und Südgriechenland. Also das war die Stelle, wo sozusagen alles in diesem Mittelmeerraum rüberging und gehandelt wurde und wo gereist wurde. Diese Stelle hat man nicht umschifft, sondern man ging immer diesen Weg, auch wenn das eben ein Landweg war, ging man selbst mit den Schiffen diesen Weg entlang. Und es war leichter und risikoarmer, über diesen Landweg zu gehen, als 300 Kilometer außenrum. Um das ganze Land da rumzufahren, das war von viel mehr Gefahr und auch viel mehr Kosten geprägt, dieser Weg. Deswegen ging man eben übers Land und in Korinth gab es dann eben, wenn ich es jetzt richtig habe, ich habe es mal gehört, ich glaube so 300 Sklaven oder so mussten dann dieses Schiff auf Rollen übers Land ziehen. So ging das damals mit dem Handel, mit den Reisen und das macht deutlich, dass diese Stadt, also Korinth, nicht nur bereist ist, wie so ein Urlaubsort oder so, was es heute eher ist, sondern auch kulturell gemischt ist und vor allem, dass viele Reiche dort leben, dass diese Stadt nicht arm ist. Aber da, wo die Reichen sind, sind eben auch die Armen. Das heißt, wir haben hier beides. Und der Handel, der in Korinth so groß geschrieben wird, der macht es beliebt und macht die Stadt nützlich, hoch angesehen. Das Streben nach Erfolg spielt täglich eine wichtige Rolle in diesem Raum. Hier ist es gut angesehen, nach Erfolg und Reichtum zu streben. Aber gleichzeitig ist Korinth auch bekannt für Unmoral und Sittenlosigkeit. Eine verdorbene Stadt. Sex, Alkohol, böser oder falscher Handel, Betrug und Geld sind an der Tagesordnung. Diese Dinge sind in Korinth sozusagen normal. Doch ist es nicht erstaunlich, dass gerade in Korinth dieser große Brief hingesandt wird, dass gerade in Korinth das Evangelium aufblüht, gerade in dieser Stadt, die so finster ist, die verdorben ist, die sittenlos ist, wo Betrug auf den Straßen herrscht, gerade dort blüht das Evangelium auf. In dieser Finsternis geht ein Licht auf. Das schon als ein Teil der Erfüllung dessen, was heute der Predigttext ist aus 2. Korinther 4. Dort geht das Licht auf. In diesem Leid und in dieser Finsternis leuchtet ein Licht. Und das ist etwas Großes, denn wenn in Siegen eine Erweckung ist, dann staunen wir und freuen wir uns und dafür beten wir. Aber wenn in St. Pauli oder finsteren Städten was erweckt wird, dann ist das nochmal was Größeres, dann staunen wir nochmal mehr. Das macht nochmal die Erweckung zu einem größeren Ereignis, machtvoller. Wo liegt der Schatz begraben? Dazu stellen wir uns die erste Frage heute. Was ist der Schatz? Natürlich bleiben auch in Korinth die Probleme nicht aus, wie in jeder Gemeinde. So ist hier das Grundproblem gerade in dieser Situation und auch die Motivation, warum Paulus diesen Brief schreibt, diesen zweiten Korintherbrief schreibt, dass sie ihn eben nicht mehr als Apostel ansehen. An ihm wird gezweifelt. Ist er wirklich Apostel? Ist er wirklich von Gott berufen? Wer von Gott berufen ist, wer ein Diener Jesu ist, der muss doch Wunder tun. Der muss vollmächtig sein. Der muss gesund sein und gut reden können, wie alle hier in Griechenland. Und erst recht, wenn du von Gott beauftragt bist, dann wirst du doch ausgerüstet. Paulus gibt sich als Apostel aus, aber er tut weder viele Wunder, noch ist er immer gesund und reich ist er nicht, wohlhabend ist er nicht und reden in Vollmacht, das kann er auch nicht. Was er erzählt, das klingt so schwach, erbärmlich. So ungefähr das Denken der Korinther. Doch Paulus macht in diesem Brief, besonders in Kapitel 4, deutlich, dass der Schatz des Evangeliums, die Herrlichkeit und Vollmacht Gottes, sich auch in Leiden zeigen kann. Wir haben vorhin gehört aus Lukas 18 den Wochenspruch nach Jerusalem. Das ist der Anfang der Passionszeit, des Leidenswegs von Jesus. Und jetzt ist klar, dass die in Korinth, die da aufgewachsen sind, die Christen dort, anders geprägt sind. Sie sind geprägt mit dem Denken, Erfolg, Reichtum, Macht. Diese Dinge haben lebenlang auf ihrer Tagesordnung gestanden. Doch Paulus macht ihnen deutlich, dass der Schatz des Evangeliums die Herrlichkeit nicht in Erfolg, nicht in Reichtum und vollmächtigen Reden zu messen ist. Der Schatz des Evangeliums legt einen anderen Maßstab an. Der Schatz des Evangeliums ist ein ewiger und nicht rostender Schatz, wie Jesus es sagt. Ein Schatz, der sich gerade in Erfolgslosigkeit, in Misserfolg, Armut und schwachen Reden zeigt. In Schwachheit erweist er sich mächtig. Er ist in den Schwachen stark, sagt er später im Brief. Das ist so der große Überblick über den zweiten Korintherbrief, die Hintergründe. Und jetzt konkret in diesem Text bezieht sich Paulus auf das Kapitel davor, da geht es nochmal um die Herrlichkeit aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund in Kapitel 3. Da schreibt er über Mose, nimmt ihn als Beispiel und die Herrlichkeit des Alten Bundes war so, dass Mose, als er vom Berg runterkam, so ein strahlendes und so ein herrliches Gesicht hatte, dass die Israeliten, das Volk ihn nicht ansehen konnte. Und dem entgegensetzt Paulus jetzt die Herrlichkeit des Neuen Testaments, die Herrlichkeit des Neuen Bundes, das heißt nicht, dass Gott sich geändert hat, aber die Offenbarung Gottes hat sich eben geändert. Jetzt im Neuen Bund, im Neuen Testament, kam Jesus auf diese Welt. Jesus ist die menschgewordene Herrlichkeit Gottes, die sichtbare Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes in Person. Und so beschreibt jetzt Paulus hier in Kapitel 4 diese sozusagen bessere Herrlichkeit, die uns offenbar geworden ist, die uns gegeben ist. Doch menschlich ist diese Herrlichkeit, von der er hier schreibt, und gerade aus der Sicht der Korinther schwer zu verstehen, denn die Korinther sind davon geprägt, Erfolg ist alles. Und wie kann Herrlichkeit sein, wo Schwachheit ist? Der Schatz, von dem der Text redet, ist die Herrlichkeit Gottes, die sich in Jesus uns gezeigt hat und durch den Heiligen Geist in unsere Herzen kommen kann. Gott kommt uns nahe. Und das ist anders als im Alten Testament. Nun können wir ihn sehen, wir können ihn anfassen und erleben. Das ist was Handfestes. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn erlebt? Auch heute noch gilt das. Eine zweite Frage: Wie ist der Schatz verpackt? Nun wissen wir, was der Schatz ist, aber wie ist er verpackt? Der Knackpunkt oder der Kern dieser Sache des Textes ist, Paulus argumentiert damit, dass diese Herrlichkeit Gottes sich in einem schwachen Menschen befindet, in einem ganz normalen Menschen. Das klingt so paradox. Nochmal, wie kann Herrlichkeit sein, wo Schwachheit ist? Paulus schreibt in den Versen 5 bis 7, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. So hat also Gott diesen Schatz, diese Herrlichkeit, in ein zerbrechliches Tongefäß gelegt. Das zerbrechliche Tongefäß als Bild für den Menschen, für uns. Gott gibt seine Herrlichkeit, die ewig ist, die einzig ist und erhaben ist, in einen normalen Menschen, ein Mensch, der leidet, der schwach ist, der sündigt und der stirbt. Ein Mensch, der zerbrechlich ist. Paulus schreibt das hier so. Nun würden wir sagen, ich begrabe keinen Schatz da, wo er leicht zu finden ist. Und ich würde ihn auch nicht so verstecken oder sichern, dass er in einem zerbrechlichen Gefäß ist. Man vergräbt und verpackt einen Schatz so, dass er sicher ist. Es ist ja immerhin ein Schatz, etwas Kostbares, etwas Wichtiges. Doch Gott macht es anders. Gott legt seinen Schatz in einen normalen Menschen hinein. Ein Mensch, der träge wird. Ein Mensch, der müde wird. Ein Mensch, der ganz einfach zerbrechlich und schwach ist. Wir Menschen würden erwarten, dass Herrlichkeit sich in Erfolg und Macht erweist. Und das nicht nur, wenn wir in Korinth aufgewachsen sind, sondern auch wir hier würden erwarten, Herrlichkeit zeigt sich doch gerade in Macht und Wundern, in großen Taten. Aber wir als Christen sind mit der Herrlichkeit Gottes ausgerüstet und trotzdem bleiben wir Menschen, normale Menschen. Wir werden nicht zu Supermenschen, wie Ideologien und Religionen dieser Welt versuchten oder versuchen es zu tun. Kommunismus, Nationalsozialismus, der Supermensch, der Arier, der Kommunist, alles versuche, den Supermenschen hervorzubringen. Der Mensch sucht nach Übernatürlichkeit, nach Befreiung von dieser Schwachheit des Körpers, nach Befreiung von dieser Vergänglichkeit, von Krankheit, von Tod. Und das damals bei Paulus, aber auch bis heute. Superheldenfilme, ganz vorne in den Kinos. Marvel, DC, wie sie auch alle heißen, die Verlage und Filme. Wie werden wir besser? Wer wird uns retten? Und wie kann uns geholfen werden? Wo liegt hier der Schatz begraben? Was ist der Grund und der Knackpunkt bei diesem? Was hat Gott sich dabei gedacht, die Herrlichkeit in zerbrechliche Gefäße zu verpacken? Gott sagt uns hier, dass die Herrlichkeit, dass der Schatz seine Herrlichkeit ist und dieser Schatz dem gegeben wird, der Jesus, dem Licht der Welt, und die sein Leben und die Herrschaft über sein Leben übergibt. Da liegt der Knackpunkt. Da liegt der Schatz begraben, in einem ganz normalen, schwachen, hilfsbedürftigen Menschen. Wer diese Herrlichkeit Gottes bekommt, der hat gefunden, was alle Welt sucht. Den Supermenschen, den Retter Und zwar nicht ich selbst, sondern Jesus. Doch wie die Herrlichkeit Gottes, so ist auch Jesus nicht das, was wir erwarten. Und er gibt uns nicht das, was wir erwarten. Paulus redet hier von Leiden, von Jesu Leiden. Als Apostel und Nachfolger Jesu leidet er. Doch er ist überzeugt, dass die Herrlichkeit sich gerade in diesen Leiden offenbart, sichtbar wird. So wie Jesus leidete und in den Tod ging und dennoch die Herrlichkeit Gottes nicht nur hat, sondern selber ist, so haben auch wir die Herrlichkeit Gottes mitten in Leid und Tod. Eine weitere Frage. Drittens, warum ist der Schatz so verpackt? Was hat das für einen Sinn? So paradox und unlogisch? Was ist der Gedanke Gottes dahinter? Warum legt er diese Herrlichkeit in einen Menschen? Wir versuchen es aufzulösen. So wie die Herrlichkeit Gottes nicht aus uns selbst, nicht aus diesem Tongefäß kommt, so kommen auch die Leiden nicht aus uns selbst und nicht aus diesem Tongefäß. Die Leiden sind Jesu Leiden. Es ist nicht so, dass Paulus sich gewünscht hat zu leiden, dass er etwas verschuldet hat oder von Gott bestraft wird, sondern es sind die Leiden Jesu, die er trägt. Der Weg Jesu ist ein Leidensweg. Wer Jesus nachfolgt, der geht diesen Leidensweg. Doch dieser Leidensweg hat einen Grund und ein Ziel. Wir lesen davon in den Versen 8 bis 11. Dort heißt es, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar werde. Das ist der Grund. Das ist der Sinn, das Ziel. Das ist die Vollmacht der Herrlichkeit. Sie zeigt sich gerade in Not und in Leid. Da wird das Leben Jesu sichtbar, im Tod. Und je schlimmer und notvoller die Situation und das Umfeld ist, desto deutlicher wird der Wert und die Herrlichkeit dieses Schatzes. Denn wie soll sichtbar werden, diese Herrlichkeit und dass diese Herrlichkeit imstande ist zu siegen, wenn da gar keine Bedrängnis ist, wenn da keine Angst ist und wenn da kein Tod ist? Nur in der Bedrängnis, nur in dem Leid, nur in dem Tod kann doch deutlich werden, dass die Herrlichkeit Gottes da drüber steht und das überwunden hat. Dass die Herrlichkeit Gottes imstande ist, über Angst und Tod zu siegen. Wie soll Herrlichkeit sichtbar werden, wenn nur Erfolg, Gesundheit und Reichtum da ist, wie es die Vorstellung der Korinther war? Wie kann das Leben Jesu und die Kraft Jesu besser offenbar werden und sichtbar werden, als durch die Prüfung des Todes am Kreuz? Die Größe und Vollmacht von Jesus hat sich nicht in den 33 Jahren davor gezeigt, sondern am Kreuz durch den Tod und durch das Auferstehen. Nicht in seinen Wundern, in seinen Erfolgen Massen anzuziehen oder in seinen klugen Reden hat sich das erwiesen, sondern im Tod und Auferstehen, in dem Sieg darüber. Und wie sollte sich die Stärke und die Herrlichkeit Gottes besser erweisen als in diesem Sieg über den allergrößten Feind, den scheinbar unbesiegbaren Feind des Menschen, dem Tod, dem alle versuchen zu entgehen? So erweist sich die Herrlichkeit und dieser Schatz Gottes in dem Sieg über Krankheit, über Armut, über Misserfolg, Einsamkeit, Bedrängnis, Angst, wie in den Versen 8 bis 9. Doch am größten erweist sie sich in dem Sieg über den Tod und die Auferstehung. Denn Paulus in den Versen 8 bis 9 schreibt davon, dass diese Dinge nicht gesiegt haben. Die Angst war da, aber sie hat nicht gesiegt. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und ein Beispiel für diese Unterdrückung wäre zum Beispiel in Apostelgeschichte, da gibt es eine Situation, wo Paulus gesteinigt wurde und er steht wieder auf und geht wieder zurück in die Stadt. Und das ist diese Herrlichkeit und dieser Sieg, der dort mächtig und deutlich wird. Und so sagt uns die Bibel auch am Ende dieses Kapitels, in den Versen 16 bis 18, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wenn wir leiden, Angst haben, all diese Dinge auf uns zukommen, wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also ruft uns die Bibel hier, in diesem Brief, an dieser Stelle, in diesem Kapitel, dazu auf, eine neue Perspektive auf Leiden zu bekommen. Wenn wir zu Unrecht Leiden und Nöten begegnen, dann tun wir das in dem Licht und in der Herrlichkeit Gottes, um seine Größe, Macht und Herrlichkeit sichtbar zu machen, denn darin zeigt sie sich. Für ihn leiden wir, für den König, alle Ehre König Jesus, seine Ehre unser Ziel. Das haben wir gesungen und das singen wir immer wieder. Das ist es, worauf unser Leiden um Jesu Willen abzielt. Christusähnlichkeit, ihm gleich werden, in den Leiden seinen Weg gehen und zu Gottes Ehre leiden wir, um ihn zu verherrlichen, um deutlich zu machen, dass die Kraft nicht aus uns ist, sondern aus ihm, aus Gott. Fassen wir zusammen. Wir haben uns die Frage gestellt, wo liegt der Schatz begraben? Dazu war zu klären, erstens, was ist der Schatz? Die Antwort des Textes, Gottes Herrlichkeit. Zweitens, wie ist der Schatz verpackt? Die Antwort des Textes, in einem ganz normalen, schwachen, hilfsbedürftigen Menschen. Drittens, warum ist der Schatz so verpackt? Die Antwort des Textes, die Macht, Stärke und Größe von Gottes Herrlichkeit wird umso deutlicher, je schwächer und finsterer das Umfeld ist. Ja, je dunkler ein Ort ist, desto heller unser Licht. Oswald Chambers, ein Evangelist aus England, sagte, unser Licht soll im Dunkeln leuchten. Wo es hell ist, wird es nicht gebraucht. Unser Licht soll im Dunkeln leuchten. Wo es hell ist, wird es nicht gebraucht. Gottes Herrlichkeit kommt gerade in Unherrlichkeit und Unvollkommenheit zur Geltung. Je schwächer unsere Verfassung, je schlimmer unsere Situation, desto größer die Herrlichkeit und Macht Gottes, dass er es in der Hand hält und ihm nicht außer Kontrolle gerät. Und unser Text ist eingerahmt von den Worten, wir hatten es gerade auch schon in dem Vers 16 gelesen, darum werden wir nicht müde. Sowohl in Vers 1 als auch in Vers 16 in Kapitel 4 heißt es, darum werden wir nicht müde. So ermutigt uns dieser Text, in Leiden auf das Ewige und Herrliche zu schauen. Ein Perspektivwechsel. Weg von den Leiden hin zur Herrlichkeit Gottes. Sich nicht von den Leiden und Nöten gefangen nehmen zu lassen. Nicht die Leiden sollen das Thema sein, sondern Gott, der durch diese Leiden seine Herrlichkeit verwirklicht. Aber Leiden können auch erdrücken. Sie können in Verzweiflung führen. Und sie tun es dann, wenn keine Hoffnung mehr da ist. Dann, wenn ich nicht mehr weiß, warum und wofür leide ich. Doch wer diesen Schatz der Herrlichkeit Gottes in sich hat, der hat ewige Herrlichkeit, ewiges Glück. Und das mitten in Leid. Wer diesen Schatz hat, der hat Hoffnung. Der weiß, warum und wofür er leidet. Gerade wir als Christen sind diejenigen, die in unruhigen Zeiten und Nöten Hoffnung und Gewissheit haben. Denn wir wissen das Ziel und Ende dieser Dinge. Gottes Ehre, damit er sei alles in allem, so heißt es in 1. Korinther 15. Gottes Weg mit Jesus war, und wir feiern das auch heute im Abendmahl, durch Leiden zur Herrlichkeit. Den Kelch trinken und dann herrschen. So auch wir. Das klingt nicht schön und das ist auch nicht schön, aber wenn wir das gegeneinander aufwiegen, das zeitliche und leichte Leid, wie es hier in Vers 16 hieß, gegen das ewige und die über die Maßen große Herrlichkeit, was ist dann unser Leiden hier? Die ewige Herrlichkeit gegen ein kurzes Leid? Wer würde da Nein sagen? Und das ist keine Vertröstung, das ist Trost. Es ist Wahrheit. Wir reden uns das nicht ein, wir sind fest davon überzeugt und wissen es, weil Jesus es vorgelebt hat. Er ging in den Tod und er ist zurückgekommen. Und so glauben und wissen wir, dass auch wir in den Tod gehen und den Tod, wie er sagt, nicht schmecken werden. Wir leiden, wie auch Christus, nicht für uns selber. Das ist auch eine Perspektive, die uns der Text hier gibt, die uns überhaupt der zweite Korintherbrief gibt, auch im ersten Kapitel. Wir leiden nicht für uns selber, wir leiden für andere, für den König in erster Linie, für Jesus und für sein Reich. Und das nicht, wir leiden nicht, weil wir verlassen wurden und keine Apostel mehr sind oder keine Nachfolger mehr sind, wie es eben Paulus hier vorgeworfen wird, sondern gerade, weil wir es sind. Damit durch uns entstünde die Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes in der Person Jesus, dass sie ihm begegnen. Und das eben manchmal vollmächtig und groß, gerade in den Leiden. Dass sie sehen, wir gehen nicht unter in der Angst, wir gehen nicht unter in der Bedrängnis. Wir haben etwas, was uns Halt gibt, unabhängig von den Umständen, unabhängig von den Weltgeschehen. Wir predigen nicht uns selbst und wir leiden auch nicht für uns selbst. Aber unser Leiden und unser Umgang mit diesen predigt etwas. Leiden für den König und für sein Reich, das lohnt sich. Denn wir sehen auf das Ewige. Wir sehen hinter das Leid. Wir sehen einen Sinn dahinter. Und nochmal, das ist keine Vertröstung, das ist Trost. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat hinter das Kreuz gesehen, sagt uns der Hebräerbrief. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Zum Greifen nah. Er sah auf die Dinge vom Ende her und nicht von hier aus, von der Gegenwart. Und so können auch wir in Leid und Not, ja sogar in Krankheit, in Alter und Tod, die Herrlichkeit Gottes vor uns, ja sogar in uns, sagt der Text, sehen und ergreifen. Sie ist zum Greifen nah, für uns und andere. Besonders in Leid und Not ist sie erfahrbar, und Gott lässt sich in Not leicht zu finden, sagt uns Psalm 46. Hast du diese Herrlichkeit? Hast du diesen Schatz? Jesus bietet ihn dir heute an. Amen.
Ja, wir wollen nochmal gemeinsam auch auf die heutige Predigt antworten zu Gott. Lieber Vater, danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus als Licht in unsere Welt geschickt hast. Wie sehr verbinden wir das Evangelium mit seinem Tod und seiner Auferstehung? Darin zeigt sich deine Liebe zu uns. Und wie gerne haben wir Teil an seiner Auferstehung, die für uns so viel Gutes mit sich bringt. Wie schwer zu verstehen ist es da doch für uns, wenn Paulus sein eigenes Leiden als Teilhabe an Jesu Sterben erkennt und das als andere Seite und als Vorzeichen der Teilhabe auch am Guten, an der Auferstehung und am erfüllten und frohen Leben mit dir sieht. Trotzdem ist es ihm sicher sehr schwer gefallen, schwere Zeiten durchzumachen. Und auch dein Sohn Jesus Christus hat ja mit seinem Sterben gerungen. Hätte dich zu gerne gebeten, diesen Kelch an sich vorübergehen zu lassen und deinen Willen anders zu erleben. So bitten wir dich für alle unsere Geschwister im Glauben, die Verfolgung, Mobbing, Ausgrenzung und Benachteiligung in ihrem Glauben erleiden. Sei du ihnen bitte ganz nahe, damit sie sich gerade in solchen schweren Situationen dein Wirken entfaltet. Wir bitten dich auch für unsere eigene Gemeinde und für die Kirchen in Europa. Wie gerne hätten wir sehr gut besuchte, wohlhabende, von außen betrachtet erfolgreiche und einflussreiche Kirchen. Hilf uns auch in der heutigen Zeit darauf zu vertrauen, dass du in der schwächer werdenden Kirche mit weniger Besuchern, weniger Einfluss, sinkendem Ansehen, gerade jetzt deine Kraft zeigst und Neues wachsen und entstehen lässt. Für uns selbst wollen wir auch bitten. Hilf uns, unseren Geschwistern, die verfolgt und ungerecht behandelt werden, liebevoll beizustehen, sie nicht allein zu lassen in ihrer Not. So wie dein Sohn Jesus auch seine Jünger gebeten hat, mit ihm zu wachen und zu beten in seiner Not, so brauchen unsere Geschwister auch unser Gebet und unsere sonstige Hilfe. Schenk du uns Anteilnahme und Liebe und mach du es uns wichtig, uns für sie einzusetzen. Wie gut geht es uns doch da in Europa? Danke, dass wir in einem gut funktionierenden Staat mit gerechten Gesetzen, einer vertrauenswürdigen Polizei, mit Religions- und Meinungsfreiheit leben. Danke, dass es uns hier so überaus gut geht. Lass uns nicht an dir zweifeln, wenn auch einmal schlechtere Zeiten auf uns selbst zukommen. Lass uns umso mehr auf deine Kraft vertrauen, da wo uns heute schon Dinge schwerfallen, wo es uns an Geld, an Zeit, an Gesundheit und an Fähigkeiten mangelt. Und lass uns dann auch erleben, wie du in schwierigen Situationen bei uns bist und deine Kraft in unserem zerbrechlichen Leben wirkt. Mach du uns immer wieder bereit, den Seiten deines Wortes nicht auszuweichen, die uns schwerfallen, die uns weniger gefallen. Lass uns nicht bitter werden, wo wir selbst Unrecht und schwere Zeiten erleben. Mach uns mit vielen unserer Geschwister weltweit in unseren kleinen und vielleicht auch manchmal größeren Herausforderungen verfügbar, als Weizenkorn in die Erde zu fallen, für dich Niedriges zu erdulden, unserem Stolz und Ego zu sterben und dann auch teilzuhaben am neuen Leben, was daraus entsteht. Erfülle uns dazu mit deinem Geist und schenke uns ein Herz, was für dich brennt und sich an dir freut. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.